die partielle Differentialgleichung zu sprechen. Wir hatten ja schon, ja, wir hatten gewöhnliche Differentialgleichungen und wir hatten dann über diese Diffusionsmodellierung haben wir eigentlich auch schon partielle Differentialgleichungen kennengelernt. So ein Diffusionsphänomen wäre eigentlich ein zeitabhängiger Prozess, wo aber auch Ableitungen im Ort relevant sind. Und dass die dann noch eine gewöhnliche Differentialgleichung war, die wir in den letzten Vorlesungen behandelt haben, dafür mussten wir das Ding ja schon, da mussten wir uns ja schon sehr viel strecken. Also da mussten wir einen stationären Fall betrachten, damit die Zeitableitungen wegfallen und wir mussten uns auf eine eindimensionale Welt beschränken, damit wir nur eine Ableitung mit drin haben. Und auf eine ganz natürliche Art und Weise führen diese Diffusionsmodellierungen eigentlich auf partielle Differentialgleichungen. Und das wird Kapitel 2, mehr Kapitel haben wir in dieser Vorlesung nicht, möchte ich mich gerne mit Ihnen noch über partielle Differentialgleichungen sprechen. Und was wir in dieser Vorlesung noch machen werden, sind sogenannte finite Differenzenmethoden für partielle Differentialgleichungen. Das heißt, wir werden das machen, was wir bei diesem eindimensionalen Stabbeispiel auch schon gemacht haben, bei den Randwertproblemen. Wir werden ja im Prinzip diese naive Idee verfolgen, dass wir, wann immer da eine Ableitung steht, ersetzen wir die Ableitung durch finite Differenzen, also durch irgendwelche Differenzen zwischen einem Funktionswert und seinem linken, rechten Nachbarpunkten zum Beispiel und damit unsere partielle Differentialgleichung umformen in eine lineare Gleichung und uns überlegen, wann und unter welchen Aussagen wir dafür Konvergenz zeigen können. Das ist so ein bisschen der einfachste und am wenigsten mächtige Weg, das auf diese Art und Weise zu machen. Und wir werden sehen, dass wir bei der Konvergenztheorie uns oft sehr strecken müssen, dass wir überhaupt noch was zeigen können. Es gibt eine sehr viel mächtigere Version, wie man partielle Differentialgleichungen behandeln kann. Insbesondere sind es die finite Elemente-Methoden bei den elliptischen Differentialgleichungen. Darauf aufbauen, dann entsprechend kann man auch andere Differentialgleichungen behandeln. Und das wird aber nicht mehr in dieser Vorlesung kommen, sondern da haben wir im nächsten Semester gibt es eine Folgevorlesung von dieser Vorlesung als eine zweistündige Spezialvorlesung, wo es dann nochmal, die dann wirklich nochmal alleine als Titel partielle Differentialgleichung hat und wo wir dann diese moderneren, anspruchsvolleren Methoden für partielle Differentialgleichung behandeln werden. Ja, lassen Sie mich kurz motivieren nochmal, warum tauchen diese partiellen Differentialgleichungen ganz natürlich auf und eine gewisse, zumindest so eine Handwaving-Klassifikation möchte ich Ihnen geben. Also welche Phänomene werden da wichtig sein? Nun, die Motivation ist ganz natürlich. Wir hatten Diffusion modelliert im Eindimensionalen und natürlich hätten wir das alles auch im Mehrdimensionalen machen können. Also dass wir uns da auf ein Rohr beschränkt haben, das lag einzig und allein daran, dass wir dann am Ende was Eindimensionales haben wollten, damit es noch in dieses Framework gewöhnliche Differentialgleichungen passte. Aber wenn ich zum Beispiel die Wärmeleitung habe in irgendeiner Platte, dann haben wir ganz natürlich ein zweidimensionales Diffusionsphänomen. Dann fließt die Wärme auch davon viel nach wenig und kümmert sich nicht darum, ob das jetzt die X-Richtung oder die Y-Richtung ist. Genauso im Dreidimensionalen, wenn Sie irgendeinen chemischen Reaktor haben und der hat nicht irgendwelche Symmetrien, haben Sie im Allgemeinen dreidimensionale Effekte. Das heißt, all das, was wir im Eindimensionalen gemacht haben, können wir uns überlegen, wie sieht das Ganze dann im Mehrdimensionalen aus? Und das können wir uns recht schnell überlegen. Also wenn Sie sich überlegen, was war so dieses Grundargument hinter dieser ganzen Diffusionsmodellierung? Nun, das war, dass wir irgendetwas haben, irgendeine Teilchenkonzentration, eine Wärmeenergiekonzentration, also irgendeine gewisse Menge. Und wir haben die Dichte von dieser Menge gegeben oder die Konzentration davon gegeben. Und dann hat sich diese Konzentration dadurch erhöht, dass es einen Fluss gab. Und dann haben wir die Bilanzgleichung aufgestellt, dass wenn wir hier das soll ein kleines Element sein, wenn wir hier so ein kleines Stück des Rohres hatten, dann war das im Eindimensionalen so, dass wir uns überlegt haben, dass wie viel in diesem kleinen Rohrstück es an mehr an Konzentration gibt. Ich mache gleich schon den Grenzübergang mit dx und dt gegen 0. Das hing gerade damit zusammen, wie viel von der einen Seite mehr reinfließt, als auf der anderen Seite rausfloss. Das heißt, wir haben die Änderung von so einer Konzentrationsgröße in Zusammenhang gesetzt mit der Änderung eines Flusses und dj nach dx würde also bedeuten, das wäre positiv, wenn wir hier rechts mehr Fluss haben, als wir links haben. Wenn wir mal annehmen, der Fluss ist so normiert, dass er nach rechts ging, dann hieße das also rechts mehr Fluss als links. Bedeutet, dass hier rechts mehr rausfließt, als links reinfließt. Das heißt, dann würde die Konzentration in diesem Abschnitt abnehmen. Das heißt, so sah unsere Bilanzgleichung aus, die nichts anderes ausdrückte, als dass alles, was Konzentration ändert, durch diesen Fluss passieren würde. Nun, das können wir natürlich ganz genauso im Mehrdimensionalen machen. Im Mehrdimensionalen hätten wir entsprechend ja nicht nur links und rechts eine Seite, wo etwas rein und raus fließen kann, sondern wir hätten auch oben und unten Seiten, wo etwas rein und raus fließen kann. Das heißt, wir hätten jetzt eine Fläche oder einen dreidimensionalen Würfel zum Beispiel, ein kleiner Würfel, wo Dinge rein und raus fließen können. Nun, der Fluss, den wir hätten, der wäre jetzt ja nicht mehr einfach ein Skalar, weil das Skalar wird uns ja nicht sagen, in welche Richtung was fließt, sondern die natürliche Beschreibung für einen Fluss wäre zu sagen, wir haben so eine Flussdichte, das heißt einen Vektor mit mehreren Komponenten, J1, J2 und so weiter, je nachdem wie viele Dimensionen wir haben. Und dieser Fluss würde also bedeuten, wenn Sie einen Fluss haben in eine gewisse Richtung mit einer gewissen Stärke, dann sagt Ihnen das, wenn Sie eine Fläche, eine kleine Fläche senkrecht zu dieser Richtung orientieren, wie viel fließt durch diese kleine Fläche pro Zeiteinheit an Teilchen durch. Und dann können Sie genau dasselbe Spielchen machen wie hier, sich nämlich überlegen, wie viel fließt von links rein, von rechts raus, von oben rein, nach unten raus. Ja, für das, was von links reinfließt und rechts rausfließt, ist immer nur der Anteil von J wichtig in die entsprechende X-Richtung. Das heißt, was hier links reinfließt und rechts rausfließt, wird gerade durch dieses J1 abgeleitet nach X beschrieben. Das heißt, minus DJ1 nach DX wäre die Bilanz, die Sie haben durch den Anteil des Flusses in X-Richtung. Also Bilanzänderung durch Fluss in X-Richtung wäre minus dj1 nach dx1. Nun, analoges gilt in alle anderen Richtungen. Das heißt, in y-Richtung, das ist gerade die zweite Komponente vom Fluss, das ist ja gerade der Anteil des Flusses in y-Richtung. Und wie sich die zweite Komponente des Flusses, also der Anteil nach oben bzw. nach unten ändern würde, also zu welcher Änderung der beiträgt, wäre entsprechend der Ausdruck mit minus dj2 nach dx2. Also entsprechend in y-Richtung, y sein, hätten wir also minus dj2 nach dy und so weiter, je nachdem wie viele Dimensionen wir in dem Beispiel haben. Und das heißt also insgesamt hätten wir eine Änderung dc nach dt wäre minus dj1 nach, ja, und also wir glauben typischerweise daran, dass die Welt dreidimensional ist. Manchmal haben wir Vereinfachungen, Symmetrien, die es uns erlauben, im zweidimensionalen oder im eindimensionalen zu arbeiten. Aber sie haben diese Diffusionsphänomene auch außerhalb von Dingen wie einem physikalischen Fluss. Sie haben so Diffusionsphänomene, zum Beispiel auch, wenn sie Aktienkurse beobachten und damit probieren, die Optionsscheine zum Beispiel zu bewerten. Ganz, ganz Handwaving in zwei Sätzen zusammengefasst. So eine Option ist eine Wette darauf, ob eine Aktie steigen wird oder fällt. Wenn Sie schon wissen, ob die steigt, also ob die nächstes Jahr die VW-Aktie über 200 Euro steht oder nicht, dann ist klar, was diese Wette nächstes Jahr wert ist. Weil in dem Moment, wo ich weiß, was die VW-Aktie macht, also wie die VW-Aktie da steht nächstes Jahr, kann ich entscheiden, ob ich durch die Wette Geld bekommen habe oder nicht. Das heißt, in einem Jahr ist der Preis, der Wert dieser Wette, also das, was ich erwarten würde, was ich aus dieser Wette rausbekomme, oder das, was ich nehmen müsste als fairen Wetteinsatz, wenn ich das fair wetten möchte, das wäre also so eine Funktion, die wäre zum Beispiel 0, wenn die VW-Aktie unter 200 ist, die ist, sagen wir, 1, wenn die VW-Aktie über 200 Euro ist, weil ich dann eben meine Wette gewonnen habe. Am Tag vorher bin ich mir schon nicht mehr so ganz sicher, ob die VW-Aktie jetzt noch über 200 steigt oder nicht. Das heißt, ich habe nicht mehr dieses klare 0 und 1, sondern ich habe irgendwie 0 und dann habe ich so um den Sprung herum habe ich so einen etwas smootheren, etwas glatteren Übergang, weil da bin ich ja dann unsicher, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es drüber geht oder nicht. Wenn Sie noch weiter in der Zeit vorgehen, wird Ihre Unsicherheit immer größer. Es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die VW-Aktie wieder über 200 Euro kommen wird, eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass nicht. Das heißt, dieser glatte Übergang, der wird immer breiter. weiter und das Ganze wird immer mehr sich ausglätten. Und das ist gerade das, wie sich eine Wärmeverteilung verhalten würde. Wenn Sie mit dem Endzeitpunkt anfangen würden, Anfang 0 Temperatur, dann 1 Temperatur, laufen dann in der Zeit vorwärts mit der Wärmeleitung, wird sich das entsprechend auch verteilen. Also dieses Unwissenheit über Aktienkurse sorgt, ist, können Sie sagen, ist analog zu so einem zufälligen Wärmeverteilen. Das heißt, eine Bewertung von gewissen Finanzderivaten rückwärts in der Zeit ist ganz analog zu einem Vorwärtsrechnen von einer Wärmeverteilung, von einer Diffusionsgleichung. Und da haben Sie keine natürliche Anzahl von Dimensionen mehr. Denn jede neue Aktie gibt Ihnen eine zusätzliche Dimension. Jede neue Aktie ist, also die Aktienkurse sind dann das, was das X vorher war. Sie möchten gerne wissen, was ist Ihr Finanzderivat wert in Abhängigkeit von dem einen Aktienkurs oder aber von zwei Aktien. Und da haben Sie eine zweidimensionale Funktion oder aber von einem ganzen Basket aus 100 Aktien. Dann haben Sie was Hundertdimensionales. Und dementsprechend machen wir das bei der Modellierung hier auch gleich so und sagen, wenn wir schon mehrdimensional machen, dann machen wir es gleich für eine beliebige Anzahl von Dimensionen. Also für Mathematiker sind typischerweise die Dimension 1 ist ein Sonderfall und dann gibt es endlich Dimensionen, egal wie viele, und dann ist wieder der Übergang zu unendlich vielen Dimensionen ist die nächste größere Hürde. Aber ob das jetzt zwei oder drei Dimensionen sind, ist uns ganz egal. Also lassen wir das mit dem X und dem Y, hier habe ich es schon geschrieben, also statt zu sagen, wir haben hier eine X- und eine Y-Richtung, sagen wir, wir haben hier eine erste Koordinatenrichtung X1, eine weitere Koordinatenrichtung X2. Und dann sind das entsprechend so viele, wie wir eben Dimensionen haben. Ja, und der Ausdruck, der hier steht, den kennen Sie höchstwahrscheinlich aus der Analysis. An dem kommt man typischerweise nicht lang vorbei. Im Mathematikstudium, da begegnet man häufiger mal, das nennt man auch die Divergenz von so einem Vektorfeld J, dass man nämlich, das J hat mehrere Komponenten. Jede Komponente ist nach der entsprechenden, also nach der Variable abgeleitet, deren Index gerade dasselbe ist wie die Komponente, die ich abgeleitet habe. Und dann kann man damit sich die Divergenz von so einem Vektorfeld definieren. Und das schreibt man typischerweise auch mit dieser Napla-Schreibweise. Also man stellt sich vor, dass dieses Napla ein formaler Vektor wäre, wo drin steht d nach dx1 bis d nach dxn. Und wenn Sie mit diesem formalen Vektor ein formales Skalarprodukt machen mit dem Vektor j, dann würde gerade diese Formel hier rausbekommen. Und für diese, deswegen wird man hier diese sehr suggestive Schreibweise minus Napla-Skalar mit j multipliziert ein. Mathematisch gibt es dieses Napla nicht, sondern es gibt es nur, also der Gesamtausdruck ist auf diese Art und Weise definiert. Ja, das wäre also das Äquivalent zur Bilanzgleichung im Mehrdimensionalen. Nun, das andere, was wir hatten als Baustein von unserer Diffusion, war, dass wir wissen müssen, was ist denn der Fluss? Wie setzt sich der denn zusammen? Und das natürlichste Phänomen war erstmal Fluss im Sinne von einem Diffusionsfluss. Dinge fließen von viel nach wenig. Das heißt, im Eindimensionalen war das Fixgesetz, dass der Fluss J gerade zusammenhängt damit, ob ich rechts mehr Konzentration habe als links. Und dann war es so, wenn ich rechts mehr Konzentration habe als links, dann würde ich annehmen, dass ich einen Fluss nach links habe. Also wird man hier einen Minus davor noch erwarten. Und dann kommt da noch eine Proportionalitätskonstante mit rein, die sagen, wie stark die Änderungen von der Konzentration sich auf den Fluss auswirken. Ja, und auch das kann man natürlich ganz natürlich ins Mehrdimensionale verallgemeinern. Jetzt ist der Fluss, wäre ein Vektor, der hat jetzt noch eine Richtung, entsprechend bei der Konzentration, das ist eine mehrdimensionale Funktion, also eine Funktion, die von mehreren Variablen abhängt. Und da wäre das natürliche der Gradient. Da haben Sie mit dem Gradienten die Richtung des steilsten Anstiegs. Und dann würden Sie gerade annehmen, dass J wird gerade in die Richtung gehen, das ist nicht des steilsten Anstiegs, sondern das Negative davon, die Richtung des steilsten Abstiegs. Also wenn Sie irgendwo im Nordosten die größte, also wenn Sie von hier aus gesehen Richtung Nordosten den stärksten Anstieg der Konzentration hätten, würden Sie bei sowas wie Wärmeleitung erwarten, dass entsprechend die Wärme in Richtung Südwesten fließt, wieder mit irgendeiner Proportionalitätskonstante. Also mehrdimensional würden wir dementsprechend erwarten, J ist gleich minus D mal der Gradient von C. Nun, und dann kann man noch ein bisschen weitergehen und könnte sagen, dass D, was man hier hat, das könnte eine Proportionalitätskonstante sein. Also dann hätte man hier weiter ein skalares D. Oder man könnte das auch, das machen wir hier in dieser Vorlesung, wenn wir den Fall gar nicht betrachten, aber ich möchte zumindest kurz erwähnt haben, Sie könnten sich auch angucken, dass das D eine Matrix ist. Also stellen Sie sich vor, dieser Gradient von C, das ist jetzt wieder ein Vektor, der sagt Ihnen in jeder Komponente, wie die Änderung der Konzentration in diese Richtung ist. Und jetzt gibt es Fälle, wo gewisse Änderungen leichter in eine Richtung als in eine andere Richtung passieren. Typischerweise kriegen Sie das aus sogenannten Homogenisierungsargumenten raus, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben irgendein Blech, wo Wasser drauf läuft, drauf diffundiert und Sie haben irgendwelche Rillen in diesem Blech drin. Und die sind aber so fein, dass Sie die eigentlich gar nicht mitmodellieren wollen. Dann können Sie das doch insofern mitmodellieren, dass Sie sagen, das Wasser kann leichter in die X-Richtung fließen, als in die Y-Richtung fließen. Solche Phänomene haben wir zum Beispiel auch beim Stromfluss, wenn Sie Muskeln untersuchen. Wenn Sie einen gesunden Muskel haben, dann hat er typischerweise sehr ausgeprägte Muskelfasern. Das heißt, Sie haben in die eine Richtung, haben Sie eine andere Leitfähigkeit als in andere Richtungen. Das ist eigentlich nicht da, wenn Sie das Ganze fein genug irgendwo auf der ganz, ganz feinen Ebene, so fein, wie die Ihre Fasern sind, modellieren würden, dann fließt der Strom in alle Richtungen gleich. Nur haben eben diese Fasern eine andere Leitfähigkeit als das, was zwischen den Fasern ist. Aber wenn Sie so ein bisschen, ich sag mal, die Brille abnehmen und so ohne Brille draufschauen, das ein bisschen verschmieren, das Ganze ein bisschen grober betrachten, dann ist dieses ganz feinteilige Änderung der Leitfähigkeit, die verhält sich ähnlich wie eine grobe Leitfähigkeitsverteilung, die mehr oder weniger homogen ist, aber die Eigenschaft hat, dass es in die eine Richtung der Strom viel besser fließen kann als in die andere Richtung. Und sowas können Sie an der Stelle wunderbar mitmodellieren, indem Sie sagen, das D, was Sie hier einsetzen, ist eine Matrix. Denken Sie zuerst an eine Diagonalmatrix, wo auf der Diagonale steht dann die Leitfähigkeit in X-Richtung, Leitfähigkeit in Y-Richtung, Leitfähigkeit in Z-Richtung drin. Und wenn Sie da keine Diagonalmatrix haben, sondern irgendeine andere selbstadjungierte Matrix, dann würde das dem entsprechen, dass es eine andere Orthonormalbasis gibt, bezüglich derer Sie, also wenn Ihre Fasern jetzt nicht gerade in X-Richtung gehen, sondern irgendwie in XY-Richtung, diagonal, dann hätten Sie entsprechend diese Diagonalmatrix bezüglich einer anderen Basis und das wird dann einer selbstadjungierten Matrix hier entsprechen. Also D-Skalar oder D-Matrix. Das nennt man dann auch Anisotropie. Weil es nicht in alle Richtungen gleich wäre. Ja, und alles andere, was wir gemacht haben in diesem Diffusionsmotivationsabschnitt, geht völligst analog. Also wir hatten dann die Bilanzgleichung noch ergänzt dadurch, dass jemand zum Beispiel einfach pro Sekunde eine feste Anzahl Teilchen dazugibt. Das gab dann eben einfach plus irgendeinen konstanten Term. Den können wir hier natürlich ganz genauso haben. Wir hatten dazu gepackt, dass es sein kann, dass zum Beispiel die Hälfte der Teilchen immer alle paar Sekunden verschwindet durch irgendeine chemische Reaktion, radioaktiven Zerfall. Das können Sie hier ganz genauso dazu packen. Das hat überhaupt beides nicht Richtungsabhängiges mit drin. Und dann hatten wir noch die äußere Konvektionsgeschwindigkeit mit drin, dass es nämlich sein kann, dass zu dem Fluss noch dazu kommt, dass diese Teilchen mit einer gewissen Geschwindigkeit fließen in irgendeine Richtung. Das hatten wir modelliert und da kam so ein Term vor, dass wir da die Ableitung von der Geschwindigkeit mal der Konzentration, das war dann gerade das, was zu dem Fluss beigetragen hatte. Wir hatten uns da überlegt, wie viele Teilchen schaffen es noch durch eine Fläche durch. Und das haben wir hier jetzt ganz genauso und einfach auch in jeder Richtung wieder. Das heißt, wir haben eine Geschwindigkeit, die ist jetzt auch ein Vektor und der Anteil der Geschwindigkeit in x-Richtung, das gibt uns wie in der eindimensionalen Diffusionsmotivation genauso denselben Term wie vorher. Das Ganze in y-Richtung gibt uns genau denselben Term dazu. Das heißt, insgesamt kriegen wir da auch statt der Ableitung von unserer Geschwindigkeit mal c, kriegen wir jetzt eine Divergenz von v mal c dazu, indem wir über alle Koordinatenrichtungen aufsummieren. Also analog Konvektion, Absorption, und Quelltherme. Und das heißt, wir kriegen insgesamt eine Gleichung raus, so wie wir das vorher hatten, dc nach dt. Abhängigkeit von x und t, wobei das x jetzt ein mehrkomponentiger Vektor ist, wäre die Divergenz von Diffusionsparameter mal Gradient C minus Divergenz Vxt Cxt für den Fluss, der durch eine äußere Geschwindigkeit mit dazu kommt, minus Axt Cxt für Dinge, die durch Absorption verloren gehen, und ein Quellterm m von xt. Ja, es gibt bei dieser Geschichte gibt es eine Konvention, die ist so verbreitet, dass ich gar nicht dran gedacht habe, in dem Moment, wo ich sie das erste Mal benutzt habe, Bescheid zu sagen. Wir haben hier unser J, dadurch, dass ich die Argumente nicht dazu geschrieben habe, hat sich auch niemand von Ihnen beschwert. Das J, was wir hier haben, das hängt natürlich ab, erstmal im Allgemeinen von Ort und von der Zeit. Das heißt, streng mathematisch gesehen ist die Divergenz von dieser Funktion, also dass das eine der Ort ist und das andere die Zeit, ist der Mathematik ja völlig egal, das sind beides irgendwelche Variablen. Das heißt, die Divergenz von dieser Funktion hätte hier noch ein minus dj, ja, Tete-Komponente nach dt drin, das heißt, die Divergenz wäre überhaupt gar nicht definiert, weil das J ist nämlich eigentlich eine Funktion von n plus 1 Variablen, wenn wir hier n Variablen in x-Richtung haben, ins n-Dimensionale hinein. Das Ganze kommt aber so unglaublich häufig vor, dass man die Konvention hat, wenn die Größen, die man beschreibt, wenn die vom Ort und von der Zeit abhängen, dann meint man mit Divergenz immer nur Divergenz in x-Richtung. Und mit Gradient haben wir genau das gleiche Problem. Auch beim Gradient von c stellt ja erstmal mathematisch, ist das c eine Funktion von n plus 1 Variablen, x1 bis xn und t. Das meinen wir hier aber nicht. Wir wollen hier nicht die zeitliche Änderung der Konzentration haben, sondern nur die örtliche Änderung. Das heißt, auch das hier ist der Gradient nur bezüglich der x-Komponenten. Und das lässt man aber typischerweise weg. Machen wir das hier bei der letzten Gleichung mit Konvention, dass alles, was wir mit Nabla schreiben, Divergenz und Gradient, nur bezüglich der x-Variablen gilt. Ja, ich mag diese Diffusionsmodellierung sehr, sehr gerne, weil sie ja mit einer Gleichung und quasi einem Beispiel, was man im Kopf hat, einem so die wichtigsten Typen zeigen kann, die einem bei partiellen Differentialgleichungen begegnen. Lassen Sie mich da voranschicken. Es ist bei den gewöhnlichen Differentialgleichungen haben wir diese wunderschöne Theorie. Wir kriegen alle gewöhnlichen Differentialgleichungen in ein System erster Ordnung, haben ein Anfangswertproblem als was ganz Natürliches, haben Picard-Lindelöf und haben eigentlich mit wenig Aufwand haben wir wirklich eine sehr umfassende Theorie. Bei den partiellen Differentialgleichungen ist das überhaupt nicht so. Wir haben keine übergreifende Theorie, dass wir sagen könnten, die und die Eigenschaften von einer partiellen Differentialgleichung, dann können wir sie immer lösen. Da sind wir ganz, 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 ganz furchtbar weit von entfernt. Was wir haben, sind, ich sag mal, Inseln. Wir haben Inseln von partiellen Differentialgleichungen, die bedeutsam sind. Also auf dieser Insel leben viele, viele wichtige Probleme jeweils auf den Inseln. Und auf dieser Insel können wir diese Probleme auch lösen. Und man kann aber durch leichte Abänderung der Differentialgleichung, kann man ganz leicht eine Differentialgleichung schaffen. Die lebt außerhalb von den Inseln irgendwo im Meer und wir wissen nichts über die. Wir wissen nicht, ob die lösbar ist, wir wissen nicht, welche Randbedingungen man da sinnvollerweise annehmen sollte. Wir wissen nicht, ob die überhaupt physikalisch irgendwie Sinn macht oder nicht. Und diesen Inseln, die es aber gibt und die einfach praktisch bedeutend sind, denen hat man aber Namen gegeben. Und die sind praktischerweise, sollten Sie die auch gehört haben. Und die sind, insbesondere ist es auch für die numerische Behandlung, ist es wichtig, auf welcher Insel Sie leben. Und das sehen Sie schon direkt mit aus dieser Diffusionsmotivation heraus. Denn je nachdem, was ich hiermit mache, mit dieser Diffusionsmotivation, werden zum Beispiel andere Nebenbedingungen wichtig werden. Wir hatten uns schon überlegt, dass wir, wenn wir den stationären Fall betrachten, dass dieser Teil hier vorne dann wegfallen würde, dann hatten wir nur diese rechte Seite gleich 0 im Eindimensionalen. Und dann hatten wir uns überlegt, dass in so einem eindimensionalen Stab es wahrscheinlich sinnvoll ist, und wir hatten ja dann letztlich auch zumindest die Theorie für die Konvergenz der Numerik und wir auch keine eindeutige Lösbarkeit sichergestellt haben, aber zumindest klingt es plausibel, dass in diesem Rohr die beiden Randwerte wichtig sein werden. Also im stationären Fall sind wahrscheinlich Randwerte wichtig. Wenn ich jetzt noch eine zeitliche Entwicklung dabei hätte und probiere mir das vorzustellen, wie sich die Wärme ausbreitet, kann ich das nicht ohne mit irgendeiner Wärmeverteilung am Anfang gestartet zu sein. Das heißt, ich würde annehmen, wenn ich den Term noch mit drin habe, brauche ich eine Anfangsbedingung in der Zeit. Habe ich den Term nicht mit drin, brauche ich keine Anfangsbedingung in der Zeit. Ähnlich kann man sich vorstellen mit dieser Geschwindigkeit, die hier eine Rolle spielt, wenn diese Geschwindigkeit eine große Rolle spielt. Das heißt, es geht zum Beispiel bei dem Rohr links rein, rechts raus. dann werde ich wissen müssen, dann muss ich vorgeben, was ich links reingesteckt habe die ganze Zeit. Und wenn es irgendwie die ganze Zeit von links nach rechts geht, stellen Sie sich die Autobahn vor, Sie wollen beschreiben, wie sich auf der Autobahn die Autos verhalten, dann müssen Sie wissen, wie viele Leute reingefahren sind, ja, und dann sehen Sie, wie viele Leute rausfahren. Das heißt, da wäre die, also wenn Sie etwas haben, wo dieser Term hier ganz furchtbar wichtig ist, dann haben Sie einen Fall, wo Sie nicht beide Randbedingungen brauchen, sondern nur die eine Randbedingung, und zwar die, die zu dem Vorzeichen von dem V hier passt. Das heißt schon, welche Nebenbedingungen zu der Gleichung dazukommen müssen, damit das Ganze dann eine eindeutige Lösung besitzt, damit die Welt dadurch beschrieben wird. Also schon das hängt davon ab, was wir hier genau für eine Gleichung haben. Und da treten eben, oder häufig begegnet man gewissen Typen, wobei das eben, wie gesagt, ja, nicht Schubladen sind in dem Sinne, dass sie ihre Wäsche irgendwo reinstopfen müssen und nicht draußen liegen lassen. Und das heißt, egal was sie haben, in eine von den Schubladen passt es schon, sondern stellen sie es wirklich eher wie die Inseln vor. Das meiste, was es so gibt, liegt nicht auf einer der Inseln, sondern irgendwo im Wasser. Aber es gibt eben diese Inseln, die man gut beschreiben kann und gut unter Kontrolle hat. Und diese Typen von Differentialgleichungen, die möchte ich Ihnen jeweils noch demonstrieren und so ein typisches Beispiel dafür angeben. Das wird dann auch das sein, wo wir exemplarisch uns überlegen werden, wie man die behandeln würde mit finiten Differenzen und was man noch über Konvergenz aussagen kann. Also Teil A wäre der Fall, stellen wir uns erstmal vor, wir hätten nur Diffusionsphänomene. Also das war ja auch so unsere Leitidee, mit der wir das andere hatten, wir dann als Zusatzeffekte dazu genommen, angenommen, wir wären hier stehen geblieben. Also dc nach dt ist diese Geschichte hier. dc nach dt wäre nur Nabla c. Alle Funktionen, die hier stehen, hängen von x und t ab. Dann hätten wir hier also sowas stehen mit der Ableitung nach t, und hier hätten wir die entsprechenden zweiten Ableitungen nach c drin und noch irgendwas, wenn Sie hier die Produktregel benutzen, irgendwelche ersten Ableitungen. Diese ersten Ableitungen, die hier vorkommen, die würden sich ja so ähnlich verhalten wie das, was hier drin steht. Also das wären dann Terme, wo erste Ableitungen in C drin stehen. Also gucken wir uns als Musterbeispiel davon das an, wo das D auch einfach was, entweder was Konstantes ist, das wir wegskalieren können, oder sogar noch einfacher, einfach gleich 1 ist. Also Musterbeispiel für D gleich 1. Wäre, und ich mische das C gleich nochmal weg, dc nach dt gleich Nabla von Nabla c. Ja, und dann überlegen Sie sich leicht, was das hier ist. Also hier haben Sie die Divergenz von c, c nach der ersten Komponente, die Gradienten von c, Entschuldigung, c nach der ersten Komponente abgeleitet, bis zur n-ten Komponente abgeleitet. Das würden Sie dann jeweils nach der Komponente, wo es gerade steht, nach dem x ableiten. Das heißt, Sie hätten dc nach dx1 nochmal nach dx1 abgeleitet, plus entsprechend dc nach dx2 nochmal nach dx2 abgeleitet und so weiter. Und das, was dann da stehen würde, wäre das, was Sie in der Analysis-Vorlesung wahrscheinlich schon als Laplace-C kennengelernt haben. Also d Quadrat c nach dx1 und so weiter bis d Quadrat c nach dxn, also eine Funktion von mehreren Veränderlichen, und wir addieren die zweiten partiellen Ableitungen auf. Ja, und das wäre so der allertypischste Fall von etwas, wo Sie diesen Diffusionsphänomen haben. Also alles andere hatten wir weggelassen, Konvektion, Reaktion, Quellterme. Das heißt, was das beschreibt, ist der typische Fall zum Beispiel einer Wärmeleitung. Sie haben etwas, irgendeine Größe, und diese Größe fließt von viel nach wenig. Das ist genau der Effekt, den wir hier mit modelliert haben. Und typischerweise beschreibt sowas dann eben Wärme. Dafür hat sich es eingebürgert, dass man das ja dann auch nicht mehr Konzentration nennt, sondern U statt C. Und diese Gleichung, das dU nach dt, werden wir auch kurz einfach mit UT abkürzen. Das ist das, was man Wärmeleitungsgleichung nennt. Und wo man sagt, ja, in der Mitte von dieser Insel, in der Mitte von dieser einen Insel, oder wenn Sie fragen, was ist der typische Bewohner von dieser einen Insel, da würde man sagen, auf dieser einen Insel, da lebt die Wärmeleitungsgleichung. Das heißt, da leben solche Phänomene, wie zum Beispiel auch auf dem Aktienmarkt bei der Optionsbewertung, wie wenn ich meine Kaffeetasse auf den Tisch stelle, ich habe etwas, das fließt über die Zeit von viel nach wenig. Und solche Gleichungen, die nennt man auch, wir werden gleich noch überlegen, warum, die nennt man auch parabolische Gleichungen. Also die eine, das wäre die Bezeichnung für diese eine Insel. Ja, also welchen Zweck hat das, die auf der einen Insel zu verordnen? Nun, wann immer wir etwas haben, was zumindest von der Anschauung her zu dieser sich verhält wie Wärmeleitung, würden wir intuitiv erwarten, an Nebenbedingungen, die dazu müssen, so eine Wärmeleitungsgleichung, wenn alles immer von viel nach wenig fließt, dann müssen wir dem vorgeben, was war es denn am Anfang, damit irgendwo ist viel, irgendwo ist wenig, damit da was fließen kann. Und wir werden vorgeben müssen, was passiert am Rand mit dieser Gleichung. Also natürliche Randbedingungen, intuitiv erwarten wir, dass wir Anfangsbedingungen ux0, u zum Zeitpunkt t gleich 0, vorgeben müssen. Und Randbedingungen, ich schreibe das vielleicht mal so, uxt zum Zeitpunkt t gleich 0 und Randbedingungen uxt für x aus ja, dem Rand von dem Gebiet, um das es uns gerade geht. Also wenn wir irgendein Gebiet Omega haben, auf dem wir diese Gleichung lösen möchten, dann würden wir annehmen, dass wir überall auf dem Rand von Omega sagen müssen, was passiert, weil durch diese Idee, alles fließt von viel nach wenig, wird überhaupt noch nicht ausgesagt, was am Rand passieren sollte. Das wäre also das eine Musterbeispiel. Das nächste Musterbeispiel haben wir schon, das ist quasi das, was wir eh als Vorstellung schon immer im Kopf hatten bei dieser Diffusionsformulierung, bei dieser Diffusionsmotivation. Das andere Musterbeispiel haben wir auch schon behandelt. Das andere Musterbeispiel ist nämlich das, was passiert, wenn wir diese Wärmeleitung jetzt nicht über die Zeit hinweg modellieren, sondern wenn wir uns überlegen, was ist denn der stationäre Endzustand davon? Wenn Dinge von viel nach wenig fließen, erwarten wir, dass sich Dinge ausgleichen. Das heißt, wir erwarten, dass wenn wir irgendwie lange nicht hingucken, dann gucken wir wieder hin, dass sich dann irgendwas eingestellt hat, was sich nicht mehr ändert über die Zeit. Also typischerweise Wärme, wenn sonst nichts passiert, eben alles konstant. Oder wenn die Randbedingungen so sind, dass ein Teil höher ist als der andere, dann würden Sie annehmen, dass irgendwo das Ganze zum Beispiel im Eindimensionalen so ein gerader Übergang ist. Und im Zweidimensionalen oder Mehrdimensionalen wird das schon ein bisschen spannender, wenn Sie sich vorstellen, Sie hätten so einen zweidimensionalen runden Tisch und Sie würden am Rand dieses runden Tisches würden Sie irgendeine Temperatur vorschreiben und dann würden Sie das Ganze einfach sich selber überlassen. Dann würden Sie annehmen, dass die Temperatur dieses runden Tisches, dass die sich gerade so ausgleicht, dass Sie irgendwie einen möglichst glatten, möglichst wenig gekrümmten Übergang haben zwischen den einzelnen, und eben am Rand aber diese Temperatur erreicht haben. Und das können Sie sich vorstellen, an der Hauptwache steht immer so ein Mensch, der Seifenblasen macht mit einer großen Drahtschlinge. Und nimmt diese große Drahtschlinge natürlich, um große Seifenblasen zu machen. Aber wenn Sie den netten Menschen bitten, dass er mal sich ganz ruhig verhält und diese Drahtschlinge so ein bisschen gebogen einfach da lässt, dann hätten Sie die Seifenblase, ja diese Seifenhaut, die in dieser Drahtschlinge, dieser gebogenen, dreidimensional verbogenen Drahtschlinge, wenn Sie sich die vorstellen, das ist gerade das, was Sie sich auch wahrscheinlich auch erwarten würden, was sich als Temperaturverteilung einstellen würden, wenn Sie Ihren kreisrunden Tisch entsprechend am Rand, das, was Sie da gebogen haben, bei der Drahtschlinge als Temperatur vorgeben würden. Sie hätten nämlich den irgendwie glattestmöglichen Übergang, die glattestmögliche Funktion, die am wenigsten gekrümmte Funktion, die gleichzeitig aber diese Randwerte alle erfüllt. Und das wäre also gerade der zweite große Fall, das heißt die stationäre Wärmeverteilung, wo, und das ist natürlich, also das ist erstmal nicht klar, dass es die immer gibt, also es ist nicht klar, wenn Sie irgendeine partielle Differentialgleichung haben, dass die für t gegen unendlich gegen irgendwas Festes konvergiert. Und insbesondere hängt es davon ab, ob Ihre Materialparameter gleich bleiben. Also die Materialparameter ständig ändern, wenn Sie ständig die Quelltherme ändern, können Sie nicht erwarten, dass irgendwas stationär wird. Aber wenn Sie nichts ändern, wenn sich äußerlich nichts ändert, wenn sich die Parameter nicht ändern, dann hat man durch diese ausgleichenden Phänomene oft einen stationären Limes. Und dann ist das typische Beispiel wäre, ja, dann eben entsprechend unser Musterbeispiel mit dc nach dt gleich Laplace c, ohne dieses dc nach dt, beziehungsweise gleich mit dem u geschrieben, 0 gleich Laplace u. Und dieses 0 gleich Laplace u Das nennt man auch Laplace. Gleichung oder insbesondere, wenn wir hier eine andere rechte, bei mir linke Seite haben, auch Poisson-Gleichung. Laplace U gleich F heißt auch Poisson-Gleichung. Und typischerweise schreibt man die nicht als Laplace U gleich F, also hier ist es egal, wie ich meine Vorzeichen verteile, weil ich eh gleich 0 bin. Wenn Sie nochmal zurückschauen, wo Sie das Ganze hatten, also wenn Sie nochmal hier oben links hinschauen, diese Gleichung Laplace U gleich F würde modellieren den stationären Fall einer Diffusionsverteilung, wo Sie eben diese Diffusion haben, hätten Sie da eigentlich stehen Laplace U plus dieses M, das ist jetzt das, was man dann typischerweise F nennt, das heißt, Sie hätten eine Quelle-Term noch dabei. Das heißt, ein positives F würde bedeuten, wenn Sie das so schreiben als 0 gleich Laplace U plus F, dann würde ein positives F bedeuten mehr Quellen, mehr Feuerzeuge, die Sie anlegen an Ihr Rohr zum Beispiel. Und hier wäre das Vorzeichen anders, wenn man das Ganze so sortieren würde. Und deswegen sortiert man sich das typischerweise so, dass wir hier schreiben minus Laplace U gleich F und dann wäre es immer noch so, wie es die Anschauung entspricht, ein größeres F bedeutet mehr Quellen als ein kleineres F. Mathematisch ist es natürlich völlig äquivalent, aber für die Vorstellung ist es schöner, wenn Sie diese Monotonie auch so drin haben, dass das, was hier die rechte Seite ist, auch dem Quellterm entspricht in Ihrer Diffusionsvorstellung. Ja, und das ist ein Musterbeispiel einer sogenannten elliptischen Gleichung. Und intuitiv erwarten wir da, wie bei der Randwertproblem, der Satz ist noch nicht fertig, dass wir das hier vorschreiben müssen. Nun, und wenn wir uns das vorstellen als Grenzwert über die Zeit von einer, von so einer Gleichung, dann würden wir annehmen, dass ein Grenzwert über die Zeit ist der Anfangswert gar nicht mehr wichtig. Wenn ich meine Tasse Kaffee hier vorne hingestellt habe und lasse die ganze Wärme sich ausgleichen, dann ist es das, was rauskommt, hängt nicht davon ab, wo ich meine Kaffeetasse vorher hingestellt hatte. Also intuitiv erwarten wir, dass wir Randbedingungen von x, x in d Omega vorschreiben müssen. Ja, und das macht mathematisch, lassen Sie mich da nochmal darauf hinweisen, ist das wirklich ein großer Unterschied. Mathematisch, also Sie könnten sagen, das ist ja irgendwie fast das Gleiche wie davor, nur gibt es eben kein T. Aber mathematisch ist es tatsächlich ein sehr großer Unterschied. Mathematisch ist in dieser Gleichung ja x und t nicht ausgezeichnet. Das ist in unserer Vorstellung, in unserer Interpretation. Wissen wir, x ist der Ort, t ist die Zeit, deswegen erwarten wir verschiedene Dinge. Mathematisch steht hier oben rechts eine Gleichung. Das U hängt von verschiedenen Variablen ab. Eine davon nennen wir Zeit, die anderen haben wir die x-Variablen genannt. Und mathematisch sind das alles Variablen. Also mathematisch hängt das Ding von n plus 1 Variablen ab. Und jetzt haben wir hier einmal eine Gleichung, die sieht so aus, dass das U von einer gewissen Anzahl von Variablen abhängt. Dann wird einmal nach der einen abgeleitet, soll gleich sein immer die Summe der zweiten Ableitung der anderen Variablen. Hier haben wir eine Gleichung, die sieht so aus, das U hängt von ein paar Variablen ab und wir haben eine Gleichung, Summe von den zweiten Ableitungen, von der Summe der zweiten partiellen Ableitungen ist gleich 0. Das heißt, beides sind lineare, partielle Differentialgleichungen, wo einfach nur irgendwelche Summationen gemacht worden sind von unserer gesuchten Funktion abgeleitet nach irgendwelchen Variablen. Trotzdem haben die intuitiv, erfordern die eine völlig andere Behandlung, was die Nebenbedingungen angeht. Die eine erfordert, dass die eine Variable, nach der nur einmal abgeleitet wurde, irgendwo ausgezeichnet ist, nämlich in dieser Variable würden wir annehmen, dass wir eine Anfangsbedingung brauchen. Das heißt, bezüglich des t's ist das hier gerade eine Anfangsbedingung, dass wir für t gleich 0 was brauchen. Wir würden nicht annehmen, dass wir eine Endbedingung an der Stelle vorschreiben müssen. Bei den Termen, die mit der zweiten Ableitung drin vorgekommen sind, würden wir annehmen, dass wir Randbedingungen brauchen, also im Eindimensionalen, dass wir ganz links und ganz rechts was vorschreiben müssen. Das heißt, wie häufig allein schon die Geschichte, wie oft abgeleitet wurde nach den verschiedenen Variablen, scheint etwas damit zu tun zu haben, welche Anfangs- und Randbedingungen sinnvoll sind. Und Sie können sich vorstellen, wenn ich mir vorstelle, ich habe eine Wärmeleitung, also es passt nicht, einen Endzeitpunkt zu dieser Wärmeleitung vorzugeben. Also wenn ich meine Kaffeetasse hier hinstelle, sage ich, die Kaffeetasse ist am Anfang ist es so und so warm, dann lasse ich die Wärme sich entwickeln und weiß, was am Rand passiert. Das klingt nach einem wohldefinierten physikalischen Experiment. Jetzt probieren Sie mal, das physikalische Experiment zu machen, dass der Tisch, der soll am Rand so und so warm gehalten werden, am Ende soll die und die Wärmeverteilung rauskommen. Das ist schon was da, das ist schon, also dann kommen Sie schon automatisch auf so ein inverses Problem, dass Sie sich überlegen, wie müsste ich denn meine Kaffeetassen am Anfang verteilen, damit es am Ende passt. Das heißt, es ist nicht nur sind verschiedene, also gibt es einen Unterschied, wie viele Bedingungen wir brauchen, einmal Randwerte, zwei Bedingungen im Ort und nur eine Bedingung in der Zeit, eine Anfangsbedingung, sondern die Richtung der Zeit, auch die scheint noch irgendwie mit ausgezeichnet zu sein. Also während die gewöhnlichen Differentialgleichungen unter unserer Generalvoraussetzung immer umkehrbar war, es war egal, ob in der Zeit vorwärts oder rückwärts gehen, würden wir das hier intuitiv gar nicht mehr erwarten. Also, dass ich aus einem ausgeglichenen Tisch, dass ich an diesem Tisch hier durch Messung der Temperatur ablesen kann, ob gestern jemand seine Kaffeetasse darauf hingestellt hat, das würden wir nicht erwarten. Aber wenn ich heute meine Kaffeetasse draufstelle, dann kann ich bestimmt vorhersagen, welche Temperatur der Tisch morgen hat, nämlich einfach Umgebungstemperatur. Also, das macht einen ganz großen Unterschied, in welchen Fällen wir da sind. Zwei andere Fälle möchte ich noch ansprechen. Das sind die beides sogenannte hyperbolische Differentialgleichungen. Und zwar wäre das der Fall, nun offensichtlich, oder für die Intuition wird auch die Geschwindigkeit wird viel ausmachen. Und wenn wir lediglich Konvektion haben, also sowas wie dc nach dt gleich minus Gradient Vxt, Cxt, beziehungsweise wieder als einfaches Beispiel, nehmen wir an, dass die Geschwindigkeit des Konvektionsflusses, die sei einfach konstant, in dem Rohr geht es die ganze Zeit einfach nur von links nach rechts mit konstanter Geschwindigkeit, dann können wir das hier rausziehen aus der Divergenz und dann wieder mit U geschrieben, wäre also das typische Musterbeispiel, wäre sowas Ut gleich minus, irgendein Vektor V, den können wir jetzt nicht einfach auf 1 setzen, weil es ja immer ein Vektor ist, mal Gradient von U. Ja, was würden wir dann erwarten? Dann würden wir erwarten, dass wir einfach einen Transport haben. Das heißt, wir würden erwarten, es geht einfach nur die ganze Zeit von links nach rechts. Nun, was würden wir dann zum Beispiel als Randbedingung erwarten in dem Rohr? Wir würden annehmen, wenn es die ganze Zeit von links nach rechts geht, wir werden den Anfangszustand brauchen. Was ist am Anfang da? Weil das ist ja das, was anfänglich transportiert wird. Und dann werden wir die ganze Zeit am linken Rand eine Randbedingung brauchen, am rechten Rand nicht, da geht es ja einfach nur raus. Das heißt, jemand muss uns sagen, wie viel am linken Rand reingegangen ist. Also dieses Beispiel heißt auch Transportgleichung. Und ist Musterbeispiel einer sogenannten hyperbolischen Gleichung. Jetzt ein Fall, wo unsere Funktion immer nur einmal abgeleitet wird, immer nur erste partielle Ableitungen auftauchen. Ja, wir annehmen, dass wir bezüglich jeder Variable irgendwo nur eine seitige Randbedingung brauchen, aber welche Seite die richtige ist für die Zeit, ist es klar, ist die Anfangsbedingung, aber welche Seite für das x-Richtung die richtige ist, hängt davon ab, welche Geschwindigkeiten wir haben in dem Beispiel. Also intuitiv erscheinen Randbedingungen am einfallenden Rand. Sinnvoll. Nun, es gibt noch einen vierten Fall, die nennt man dann auch hyperbolische Gleichung, und die betreffen etwas, was wir nicht mitmodelliert haben. Denn was wir hier modelliert haben, beruhte alles auf dieser Bilanzgleichung, dass wir irgendeine Konzentration haben, der Fluss ändert die Konzentration, die Dinge fließen von viel nach wenig, und wenn das dann geflossen ist von viel nach wenig, dann ist es da. Das heißt, das hat mir direkt die Konzentration erhöht. Ein bisschen Wärmeenergie, was rüberfließt, erhöht mir direkt die Wärme, die in diesem Ort dann da ist. Das hat man häufig, aber es gibt noch Phänomene, wo das nicht so direkt passiert. Denken Sie an die Federn, die wir in der Einführung in die Numerik modelliert haben. Da hatten Sie so ein kleines Bild, so ein kleines Movie gemacht mit Federn, die sich bewegen. Wir hatten das auch als Motivation genommen auf der Homepage für diese Veranstaltung. Da haben Sie auch etwas, was irgendwo von viel nach wenig fließt. Also stellen Sie sich vor, Sie haben diese Federn, diese Kugeln, die durch Federn verbunden sind. Wenn Sie die eine Kugel ausrichten und die andere Kugel nicht ausrichten, dann sorgt das, hat das auch so ein gewissen ausgleichendes Phänomen. Die Kugel, also wenn irgendwo viel Auslenkung ist, irgendwo wenig Auslenkung, dann möchte das über diese Feder, dass die wenig Auslenkung auch in Richtung viel Auslenkung und das andere zurückziehen. Aber das geschieht nicht so direkt wie Konzentration, die wandert rüber und dann ist sie da, sondern das geschieht über Kräfte. Und diese Kräfte sorgen nicht dafür, dass, wenn Sie die eine Kugel ausgelenkt haben, die andere sofort mitkommt, sondern Sie haben nur eine Kraft auf die andere Kugel und damit mit der newtonschen Mechanik eine Beschleunigung auf die andere Kugel. Ähnlich haben Sie das bei einer Gitarrensaite, wenn Sie sich vorstellen, Sie zupfen an einer Stelle was hoch und lassen diese Gitarrensaite schwingen, dann haben Sie eine Auslenkung an einer Stelle, die zieht andere Stellen mit hoch, das heißt, die übt eine Kraft aus auf die anderen Stellen. Das heißt, eine Auslenkung, ein dc nach dx, was hier zu einem direkten Fluss führte, wäre bei einer Auslenkung abgeleitet nach x, würde zu einer Kraft führen und damit zu einer Beschleunigung. Und Beschleunigung wäre die zweite Ableitung nach der Zeit von irgendeiner Auslenkung. Das heißt, wenn Sie eine Gitarrenseite modellieren, dann sind die Ausgleichsphänomene auf der Gitarrenseite nicht diffusiv, einfach das viel und das wenig gleicht sich nicht wie irgendeine Wärmeverteilung auf. Insbesondere haben Sie Dinge wie Überschwingen, weil nämlich, wenn Sie die eine Seite auslenken, dann sorgt das dafür, dass das die anderen Dinge mit hochzieht. Das zieht wiederum, wenn Sie das Ding loslassen, die ausgelenkte Gitarrenseite, zieht das wenig Ausgelenkte, das viel Ausgelenkte runter, aber nicht wie bei einer Wärmeverteilung, dass es einfach runter geht auf Null und dann ist es eben weg, sondern es ist eine Kraft, die wirkt und diese Kraft beschleunigt diese Gitarrenseite und damit hat sie, wenn sie durch den Nulldurchgang durchgeht, ja, dann erfährt sie eine Nullkraft, hat aber immer noch ihre Geschwindigkeit, ihre Trägheit, das heißt, die überschwingt auf die andere Seite und geht wieder zurück und so weiter. Also Teil D wäre eine analoge Modellierung für Phänomene in örtliche Änderungen zu Beschleunigungen führen, zum Beispiel Gitarrenseite. Und da wäre dann ein Musterbeispiel, also dass wir jetzt nicht mehr die erste Ableitung von U etwas dafür gegeben haben, sondern wir wissen jetzt etwas über die Beschleunigung, dass U zum Beispiel diese Auslenkung ist. UTT wäre die Beschleunigung und das wäre dann gleich, ja, mit einer ähnlichen Modellierung wie hier, kommt man auch da auf so einen Term, Laplace U. Und diese Gleichung, die nennt man typischerweise Wellengleichung. Können Sie sich auch vorstellen, dass Sie über diese Gitarre, wenn Sie die einspannen lassen, Sie lenken die an einer Seite aus, dann ist dann so eine Welle durch diese Gitarre drüber geht oder dass Sie einen ähnlichen Effekt haben, wenn Sie dann das ins Meer denken. Wenn Sie da eine Welle haben, die an einer Seite höher ist, an der anderen Seite niedriger, haben Sie auf der einen Seite ein bisschen Oberflächenspannungseffekte, auf der anderen Seite haben Sie, dass das Wasser ja irgendwie sich gleichmäßig verteilen will, das will an der einen Stelle runter, weil es halt, also das will überall runter, aber an der einen Stelle ist es eben mehr als an der anderen Stelle, das heißt, es kann nach links und rechts auch runtergehen, da haben Sie ähnlich, das hat aber eine gewisse Trägheit, das heißt, auch da haben Sie solche Effekte. Und die nennt man ebenfalls hyperbolische Gleichungen. Ja, und all diese Geschichten brauchen mehr oder weniger komplett unterschiedliche Ansätze, zumindest in dem Sinne, dass wir unterschiedliche Randbedingungen brauchen. Typischerweise haben wir unterschiedliche Konvergenztheorien für diese Geschichten. Wir können die alle mit diesen Konsistenz- und Stabilitätsargumenten zu behandeln, aber wir werden überall spezielle Schwierigkeiten bei haben. Und wir haben aber auf der anderen Seite auch immer spezielle Dinge, die uns dabei helfen, nämlich gerade diese Vorstellung, die uns zum Beispiel sagt, naja, wenn wir mehr erwärmen, sollte es auch wärmer werden. Und solche Dinge können wir auch ausnutzen, um das Ganze, die Dinge dann numerisch zu behandeln. Ja, dann machen wir erstmal 10 Minuten Pause und machen um 15:15 weiter. was machen wir, wenn uns der Anwender eine Gleichung gibt oder wir modellieren irgendetwas, das wir uns nicht so einfach vorstellen können wie diese Diffusionsphänomene, kommen auf eine Gleichung, die dabei rauskommt, können wir dieser Gleichung, wenn uns niemand sagt, was x ist und was t ist, können wir der dann auch ansehen, was sollten wir auffassen wie ein t, was sollten wir auffassen wie ein x und entspricht diese Gleichung, die wir da haben, entspricht das jetzt einer Diffusionsgleichung, entspricht das vom stationären Limes einer Diffusionsgleichung, entspricht das einer Transportgleichung, entspricht das einer Wellenleitung, irgendeiner Wellengleichung. Und daher kommen auch diese Begriffe elliptisch, parabolisch und hyperbolisch, die möchte ich Ihnen an der Stelle noch schnell mitmotivieren. Also Bemerkung 2.1, was machen wir, wenn wir auf eine Gleichung kommen und wir wissen nicht aus der Natur und aus der Modellierung heraus, welche Größe spielt die Rolle der Zeit und welche Größen spielen die Rolle des Ortes. Und können wir uns das vorstellen, wie so eine Diffusionsgleichung? Also betrachte eine allgemeine lineare partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung. Und sortieren die Koeffizienten so, also wir nehmen an, dass die ganzen Koeffizienten, die da drin vorkamen, dass die alle glatt sind, dann können wir die jeweils rausnehmen aus den ganzen Klammern und können die das Ganze sortieren nach den Ableitungen von U. Dann haben wir in unserer Differentialgleichung drinstehen irgendwelche zweiten Ableitungen von U. Ja, unter Umständen denken Sie an den Fall, dass Sie zum Beispiel dieser Diffusionsparameter, dass das eine Matrix wäre, dass Sie Anisotropie mit dabei haben, dann hätten Sie im allgemeinsten Fall hätten Sie irgendwelche zweiten Ableitungen, U nach zweimal abgeleitet, mit irgendwelchen Koeffizienten davor. Dann hätten Sie irgendwelche ersten Ableitungen von U, d nach dxi, U von x, mit irgendwelchen Koeffizienten bi von x davor, plus irgendwelche nullten Ableitungen von U und vielleicht noch irgendetwas, wo das U gar nicht drin vorkommt. Das Ganze mit n Variablen. Ja, und angenommen, das Ganze beschreibt was, was erstmal nichts mit Ort und Zeit zu tun hat. Irgendwelche, stellen Sie sich Dinge vor wie Aktienkurse. Sie haben da irgendwelche Ableitungen nach Aktienkursen drin. Also Sie möchten sich jetzt überlegen, ist das, was ich da habe, passt das in eine dieser Typen mit rein? Kann ich mir das, was für Anfangsrandbedingungen sind da intuitiv sinnvoll? Und kann ich mir das so vorstellen, vielleicht mit den Mitteln behandeln, wie wir sie uns überlegt haben für die stationäre Wärmeleitungsgleichung, im Eindimensionalen zumindest schon. Nun, also die Frage ist, was für ein Typ hat diese Gleichung? Ist das etwas, wo ich bezüglich der einen Variable eine Anfangsbedingung, bezüglich der anderen Variable Randbedingungen vorschreiben sollte? Sollte ich da bezüglich allen Variablen Randbedingungen vorschreiben? Sollte ich bei der einen Variable sowas wie einen einfallenden, ausfallenden Rand beachten? Nun, dafür noch ein, zwei Begriffe erstmal. Also so eine Abbildung, die einem U zuordnet, so eine linke Seite einer Gleichung, das hat die Vorstellung hat man schon ein paar Mal benutzt, können Sie sich auffassen als eine lineare, unendlich dimensionale Gleichung. Also können Sie sich vorstellen, Sie bekommen ein unendlich dimensionales Objekt U, das lebt zum Beispiel im Raum der zweimal stetig differenzierbaren Funktionen, das ist ein unendlich dimensionaler Vektorraum, und dann macht das L von U, wenn diese ABCs, wenn die alle glatt sind, dann macht das also aus diesem Element, aus diesem Vektor in C2, macht das zum Beispiel einen Vektor in C0. Und dann können Sie sich fragen, ist diese Gleichung lösbar, diese Abbildung, die aus einem C2-Vektor einen C0-Vektor macht, ist die gleich irgendeinem vorgegebenen C0-Vektor. Solche Dinge nennt man typischerweise Differentialoperatoren. Und Sie müssen sich darauf einigen, von welchem Raum in welchen Raum der denn gehen soll. Typischerweise probiert man da diese Räume dieser sehr glatten Funktionen zu vermeiden. Das wird uns im nächsten Semester auf schwache Lösungsbegriffe führen. Also und erfordert Angabe von Ursprungs- und Zielraum. Ja, und dann stellt man sich vor, in den meisten Fällen wie bei dieser Diffusionsmodellierung, da kam es hauptsächlich darauf an, also die Terme, die höhere Ordnung haben, die sind auch irgendwo physikalisch, halten wir die für dominierend. Also wir würden uns vorstellen, wenn wir so einen Diffusionsterm mit drin haben, dann ist diese Diffusion ist immer irgendwie wichtig. Also wenn wir, wenn wir auch nur ein ganz bisschen Diffusion dabei haben, brauchen wir Randbedingungen an beiden Stellen, denn es könnte ja von beiden Rändern aus ein bisschen was rein diffundieren. Haben wir das nicht dabei, haben wir nur Transport, brauchen wir Randbedingungen nur von einer Seite. Das heißt, die Terme der höchsten Ordnung in U würden wir in dieser Diffusionsmodellierung für die wichtigsten halten. Deswegen nennt man das auch den Hauptteil von L. Also dieser Teil hier, Summe i, j gleich 1 bis n, a i j von x, g Quadrat, dxi, dxj, u von x. Das heißt auch Hauptteil von L. Und in dieser Schreibweise könnten noch alle Typen vorkommen, die wir bisher hatten. Bei der elliptischen Differentialgleichung, das würde gerade dem entsprechen, dass hier a i i gleich 1 ist. Also auf das a die a's, wenn Sie sich das als Matrix vorstellen, hätten auf der Diagonale Einsen stehen, dann würden Sie hier jeweils die zweiten Ableitungen nach dxi aufsummieren. Dann hätten Sie das, was vorher die elliptische Differentialgleichung war, der stationäre Fall von so einem Wärmefluss. Wenn Sie den einen Diagonaleintrag von dieser Matrix auf eine Minus 1 setzen, haben Sie bei einer Stelle das Vorzeichen umgedreht, dann haben Sie so etwas, wo Sie eine zweite Ableitung nach einer Komponente ist gleich die Summe aller anderen zweiten Ableitungen. Das wäre gerade das, was als Wärme, als Wellengleichung, als letztes Beispiel bei uns aufgetaucht ist, wo Sie also annehmen würden, da würde irgendwas beschleunigen und nachschwingen, so eine Gitarrenseite. Wo es wieder, also auch bei der Gitarrenseite wäre es wieder die natürliche Randbedingung, die hatten wir gar nicht dazu geschrieben, ich glaube, weiß gar nicht, ob ich sie gesagt habe, und tragen Sie gerade nach, das wäre die natürlichen Nebenbedingungen für so eine Gitarrenseite. Nun bezüglich des Ortes würden Sie die einspannen, oder auch wenn Sie irgendeine Fläche haben, die schwingt, bezüglich des Ortes würden Sie sagen, das ist eingespannt, da muss ich wissen, was am Rand ist. Aber bezüglich der Zeit würden Sie wieder annehmen, da ist wieder irgendwie die Richtung ausgezeichnet und Sie bräuchten eine Anfangsbedingung an diese Gitarrenseite. Es macht wahrscheinlich keinen großen Sinn zu sagen, ich mache jetzt das Experiment, ich lasse eine Gitarrenseite am Anfang irgendwie mit einer Auslenkung starten und am Ende nach 10 Minuten soll sie die und die Auslenkung haben und am Rand ist sie eingespannt. Das klingt nicht, wenn Sie das probieren als Experiment, jemandem zu sagen, er soll dieses Experiment durchführen, dann wird er große Probleme haben, dass dieses Experiment so wohl gestellt ist. Und das heißt, das wird auch mathematisch schwierig sein. Sondern was ein gutes Experiment wäre, wäre zu sagen, ich gebe die Auslenkung vor der Gitarrenseite am Anfang, plus vielleicht noch eine Information über ihre Geschwindigkeit am Anfang. Also ich lenke sie aus und halte sie still und lasse sie dann losschwingen. Macht sicherlich was anderes aus, als wenn ich sage, ich lenke sie aus, aber ich bleibe noch in dieser Auslenkbewegung drin. Also ich lasse sie quasi mit einer gewissen Geschwindigkeit, lasse ich diese Gitarrenseite los. Oder überlegen Sie sich, wenn die schwingt schon ein bisschen und Sie machen jetzt eine Momentaufnahme und Sie haben quasi ein Foto der Gitarrenseite zusammen mit den Randbedingungen, dann können Sie daraus alleine noch nicht vorhersagen, wie diese Gitarrenseite sich verhalten wird, sondern Sie müssten ja auch wissen, wie die Gitarrenseite dahin gekommen ist in dieser Auslenkung. Kommt die mit einer gewissen Geschwindigkeit in diese Auslenkung rein, dann hat die noch eine gewisse Geschwindigkeit und geht entsprechend weiter. Oder hat die jemand genau auf diese Auslenkung gebracht und lässt die dann mit Geschwindigkeit 0 los? Das heißt, eine natürliche Nebenbedingung für die Wellengleichung wäre eben nicht Randbedingungen in allen Variablen, sondern Randbedingungen in den Variablen, die da eben die Rolle des Ortes gespielt haben und eine Anfangsbedingung in der Variablen, die Rolle der Zeit spielt, plus die Ableitung bezüglich dieser Geschichte. Und ob eins von den beiden der Fall ist, würde also damit zusammenhängen, wenn die AIIs hier überall gleich 1 sind, sind wir in diesem elliptischen Fall, ist eins der AIIs minus 1 und die anderen gleich 1, wären wir in diesem hyperbolischen Fall, in dieser Wellengleichung. Und dementsprechend schaut man sich an, die Matrix H gleich AIJ. Definiere und dann sagt man, die Gleichung heißt elliptisch in einem Punkt x, also dieses a hängt ja von x ab, alle dieser Koeffizienten hängen von x ab und man sagt, die Differentialgleichung heißt elliptisch in x, falls Ja, Musterbeispiel wäre A, eine Diagonalmatrix ist mit 1 auf der Hauptdiagonalen, aber wenn da jetzt irgendwo nicht eine 1 steht, sondern eine 2 oder eine 5, dann macht das auch nicht viel aus, dann ist das wie eine Skalierung in der einen variablen Richtung. Und wenn das Ganze, ja, und dann könnten Sie natürlich noch irgendeine Basistransformation mit reinbringen und sagen, nicht x, y, z und so sind meine Koordinatenrichtungen, sondern ich drehe die ganze Sache ein bisschen. Und dann kann man sich überlegen, aus dieser Matrix hier wird eine entsprechend koordinatentransformierte Matrix, die wird aber weiterhin dieselben Eigenwerte behalten. Also das, was vorher auf der Diagonale stand, würden die Eigenwerte werden von dieser Matrix. Das heißt, wir nennen diese Gleichung elliptisch in x, falls alle Eigenwerte von A positiv sind. Nun, und wenn wir diese Gleichung haben, dieser Ausdruck hier gleich f, dann ist es natürlich vom Vorzeichen her, können wir genauso gut sagen, diese minus diese Gleichung hier gleich f. Das heißt, wenn alle Eigenwerte negativ sind, dann heißt das einfach nur, wir haben das f mit einem anderen Vorzeichen dabei. Also wenn alle Eigenwerte von A positiv oder alle negativ sind. Und dementsprechend sagen wir hyperbolisch, in dem Punkt x, falls n-1 Eigenwerte positiv und einer negativ ist. Ja, was wäre der noch verbleibende parabolische Fall? Beim parabolischen Fall war es so, dass wir bei der Zeitableitung nur eine erste Ableitung hatten. Das heißt, bezüglich der einen Variable tauchte gar keine zweite Ableitung auf. Das wird also in der Vorstellung dementsprechend, dass in unserer Matrix ein Diagonaleintrag einfach gleich 0 ist, also ein Eigenwert gleich 0 ist. Und dementsprechend sagt man parabolisch in x, falls ein Eigenwert 0 ist und die anderen alle positiv oder alle negativ sind. Nun, allein daran sehen Sie wieder, dass zwischen diesen Inseln sehr, sehr viel Wasser ist. Denn es gibt ja noch ganz viele andere Fälle. Also ein Fall ist erstmal, eine Sache können wir noch ausschließen, eine Sache können wir noch recht leicht erhalten. Die Frage wäre, ist diese Matrix überhaupt, also hat die überhaupt reelle Eigenwerte? Könnte auch sein, dass die irgendwelche komplexen Eigenwerte hat. Das ist aber ein Fall, den wir in der Praxis zumindest bei glatten Koeffizienten ausschließen können. Wenn wir annehmen, dass unsere Lösung, die hier rauskommt, dass die mindestens C2 ist, dann haben Sie Satz von Schwarz, der Ihnen sagt, es ist egal, wie rum Sie ableiten. Das heißt, wenn Sie hier das mit x, i und das j vertauschen, dann steht hier hinten das Gleiche. Das heißt, selbst wenn Ihr A keine symmetrische Matrix war, kommt genau das Gleiche raus, wie wenn Sie einfach die Summe der entsprechend symmetrisch gegenüberliegenden Einträge, die können Sie symmetrisch verteilen und Sie kriegen hier dasselbe raus, weil es an der Stelle keine Rolle macht, ob Sie i oder j vertauschen. Das heißt, was Sie annehmen können, ist diese wenn wir diese Matrix definieren, wir können annehmen OBDA A gleich A transponiert, das heißt, das A ist symmetrisch, das hat also tatsächlich n reelle Eigenwerte. Aber auch dann bleibt immer noch eine Menge übrig, was nicht elliptisch, hyperbolisch und parabolisch ist, denn es könnte ja sein, dass zwei der Eigenwerte diese gewisse Eigenschaft haben. Im Dreidimensionalen kann das nicht der Fall sein, aber wenn Sie Dinge denken, wie das Ihre Dimensionen zum Beispiel Aktienkurse sind und Sie haben da 10 Dimensionen, könnte es ja durchaus sein, dass zwei Dimensionen so eine Art Zeitrolle spielen und 8 Dimensionen so eine Art Ortsrolle spielen. Das ist etwas, was hier überhaupt gar nicht mit abgedeckt ist. Und was natürlich der Fall sein könnte, ist, ja, diese Koeffizienten könnten sich ja ändern im Ort. Und das ist was, was tatsächlich auch in der Physik passieren kann. Sie können Gleichungen haben, die sind in gewissen Teilen des Gebietes oder in gewissen Zeitpunkten sind die elliptisch und in anderen Zeitpunkten sind die parabolisch. Und ein Beispiel aus der aktuellen Forschung sind die sogenannten Wirbelstromgleichungen. Stellen Sie sich vor, Sie haben Magnetostatik, also Sie haben irgendwie einen Strom durchflossenen Leiter, dadurch erzeugen Sie ein Magnetfeld, lassen die Ströme variieren in Ihrem Leiter, dadurch kriegen Sie ein zeitlich sich änderndes Magnetfeld. Dieses Magnetfeld ist in der Luft mehr oder weniger weniger sofort da. Das breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. Das heißt, in der Luft würden Sie sowas modellieren mit einer elliptischen Gleichung, wo Sie sagen würden, das Magnetfeld ist quasi sofort im stationären Zustand. Weil das bisschen Zeit, das so eine elektromagnetische Welle mit Lichtgeschwindigkeit braucht, um hier diesen Raum zu erfüllen, das ist so gering, das können wir sowieso nicht. Also das könnten wir sowieso nicht messen, dass ich irgendwie sage, ich schicke hier einen Lichtstrahl los und messe den, bevor er hinten an die Wand gekommen ist. Das heißt, wenn ich hier ein magnetisches Feld erzeugen würde, würde ich sagen, das ist hinten an der Wand, ist es sofort da. Wenn ich aber hier irgendwo ein magnetisches Feld erzeuge und lasse das wechseln, würde ich also dementsprechend annehmen, der Raum folgt diesem Wechsel im magnetischen Feld sofort. Wenn ich aber hier ein Stück Metall drin stehen habe im Raum, dann wird durch dieses wechselnde magnetische Feld werden Ströme induziert in diesem Metall. Diese Ströme in dem Metall, wenn Sie Physik gemacht haben in der Oberstufe, das lernen wir typischerweise in der Oberstufe noch kennen, gibt es die sogenannte Lenzsche Regel, dass induzierte Ströme gehen gegen den Aufbau des Magnetfeldes. Das heißt, Sie haben da ein Stück Metall, da werden Ströme drin induziert und diese Ströme sorgen dafür, dass sich das Magnetfeld ja, in dem Stück Metall langsamer aufbaut wegen diesen induzierten Strömen. Das heißt, in dem Stück Metall haben Sie etwas, was eher so einer Wärmeleitungsgleichung sich ähnelt. Denn Sie haben irgendeine Anfangsbedingung für das magnetische Feld und diese Anfangsbedingung passt sich erst recht langsam an das außen angelegte magnetische Feld, während Sie in der Luft außenrum eine instantane Änderung haben. Ein anderes Beispiel wäre Wärmeleitung. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben etwas mit ganz niedriger Wärmekapazität, dann wird sich das sofort einer Wärmeänderung anpassen. Oder Sie haben etwas mit einer hohen Wärmekapazität, dann braucht das eine gewisse Zeit lang, um sich zu erwärmen oder nicht. Denken Sie an trockenen Sand und an nassen Sand. Wenn Sie über trockenen Sand laufen, dann passt sich dieser trockene Sand sofort der ist zwar heiß, aber der passt sich sofort Ihrem Fuß an, wenn Sie drauf treten. Entsprechend, wenn irgendwie die Sonne scheint, der Sand wird sofort heiß. Wenn Sie aber irgendwo eine Pfütze haben in dem Sand, dann braucht diese Pfütze eine gewisse Zeit, um sich der Umgebungstemperatur anzupassen. Und das würde gerade auf Gleichungen führen, wenn Sie so trockenen, feuchten Sand mit der Wärmeleitungsgleichung modellieren, hätten Sie einen Koeffizienten mit drin, der würde dafür sorgen, dass Sie sowas haben wie Laplace U gleich 0 im trockenen Sand, die Wärme gleicht sich sofort aus und dT U gleich Laplace U im feuchten Sand, da braucht die Wärme eine gewisse Zeit, um in ihr stationäres Gleichgewicht zu kommen. Also es kann durchaus sein, dass Sie Gleichungen haben, die sind von keinem dieser Typen, Sie haben Gleichungen, die sind von allen dieser Typen, Sie haben Gleichungen, Sie sind also die in Teilen des Gebiets sind die von dem einen Typ, in anderen Teilen sind die von einem anderen Typ. Also von daher diese Vorstellung als Inseln ist an der Stelle nicht ganz richtig. Sie haben auch Gleichungen, die leben stückchenweise auf jeder dieser Inseln. Ah, das Letzte, was ich dazu noch erwähnen wollte, natürlich, wo die Namen herkommen. Sie können sich die einfachste Möglichkeit, angenommen Ihr A, was hier stehen würde, wäre konstant. Und stellen Sie uns vor, wir haben nur diesen Hauptteil, also dieses Ding hier gleich f, dann wäre der naivste Ansatz, um so etwas zu lösen, also analytisch zu lösen, nicht mit finiten Differenzen oder numerisch, der naivste Ansatz, das analytisch zu lösen, wäre Fourier-Transformation. Wenn Sie Fourier-Transformation machen mit einer Funktion, dann wird für die Fourier-Transformierte von der Ableitung einer Funktion ergibt nämlich entsprechend die Fourier-Transformierte der Funktion und aus der Ableitung wird eine Multiplikation mit x, also mit dann entsprechend der Fourier-Variablen, die da auftaucht im Fourier-Raum. Das heißt, wenn Sie das hier hätten mit einem konstanten a und Sie haben also sowas hier ist gleich f und machen Fourier-Transformation da drauf, dann kriegen Sie als Gleichung drauf, Fourier-Transformierte von f ist gleich Fourier-Transformierte von u mal allem, was hier irgendwie Ableitungen waren, gibt Ihnen ein mal xi, mal xj, mal aij. Das heißt, Sie haben da stehen ein Polynom in zweiter Ordnung in den xi und xj, oder xij-Variablen, in den Fourier-Variablen. Also ein Polynom in xi, xj mal Fourier-transformierte u ist gleich Fourier-transformierte f. Wenn dieses Polynom, was dann da steht vor der Fourier-Transformierten von U, wenn das keine Nullstellen hat, können Sie das Problem also ganz einfach lösen. Sie teilen durch das Polynom, dann steht es hier rechts, dann machen Sie die inverse Fourier-Transformierte und dann haben Sie das U ist gleich inverse Fourier-Transformierte von dem Polynom, was sich hieraus ergibt, mal Fourier-Transformierte von F. So kann man manche leichte Differentialgleichung kann man tatsächlich so lösen. Es hängt halt davon ab, ob Sie die Fourier-Transformierte vernünftig ausrechnen können oder ob Sie die zum Beispiel schon kennen. Das Ganze klappt aber nur dann, wenn dieses Polynom, was da auftaucht, keine Nullstellen hat. Und dann können Sie, wenn das doch Nullstellen hat, dann ist die Fourier-Transformierte eben an manchen Stellen auf die Art und Weise nicht bestimmt, weil Sie dann irgend so nullmal irgendwas gleich irgendwas rausbekommen. Das heißt, die Frage ist, wo hat das Polynom, was hier drin auftaucht, was eben gerade aij xi mal xij ist, wo hat dieses Polynom Nullstellen? Und das führt auf diese Frage der sogenannten Quadriken. Das macht man manchmal in der linearen Algebra. Das ist nicht unbedingt Standardstoff, hängt davon ab, wer das liest. Da fällt mir das manchmal unter den Begriff Quadriken. Sie können dieses Polynom schreiben als Matrix A mal ein Vektor, wo die ganzen, also wo x, xi1, xi, und, wo die ganzen Komponenten von xi drinstehen, skalar multipliziert mit einem Vektor xi. Das heißt, Sie haben so ein verallgemeinertes quadratisches Polynom da stehen. Und dann gibt es die Theorie der Quadriken, die Ihnen sagen, je nachdem, wie die Eigenwerte dieser Matrix aussieht, ist die Nullstellenmenge dieses Polynoms ist eine Ellipse. In diesem Fall ist eine Hyperbel, falls n-1 Eigenwerte positiv, einer negativ sind, oder sind Parabeln, wie in diesem Fall. Und daher kommt dieser Name von diesen elliptisch-hyperbolischen und parabolischen Differentialgleichungen. Also durch diese Vorstellung, Fourier-Transformation und das, was dann da an Polynomen auftaucht und wie die Nullstellengebilde dieser Polynome aussehen würde. Ja, ich würde gern mit Ihnen in dieser Vorlesung touchieren wir alle drei Differentialgleichungstypen noch und überlegen wir uns für alle drei Differentialgleichungstypen, wie können wir die lösen. Wir beginnen mit denen, die wir schon kennengelernt haben, unser eindimensionales Randwertproblem. Das war zwar noch eine gewöhnliche Differentialgleichung, aber das war ja auch eigentlich so eine elliptische Differentialgleichung, sowas wie Laplace U gleich 0, nur eben mit nur einer Koordinatenrichtung. Also was machen wir bei elliptischen Differentialgleichungen, wenn wir nicht mehr nur eine Koordinatenrichtung haben? Und wir werden uns das Ganze angucken, exemplarisch für diese Mustergleichung minus Laplace U gleich f von x. Tatsächlich werden wir auch nur dafür Konvergenz zeigen und Sie können numerisch das, was wir hier machen, auch alles anwenden, wenn hier irgendwelche Koeffizientenfunktionen noch drin stecken. Allerdings ist dann die Frage nach der Existenz und der Konvergenz. Das ist eine viel, viel schwierigere und typischerweise würde man die gar nicht mehr mit diesen finiten Differenzen-Settings behandeln, sondern da hilft uns dann die allgemeinere Theorie vom nächsten Semester weiter. Aber für dieses einfachste Beispiel kommt man auch mit finiten Differenzen noch relativ weit und es ist auch sehr lehrreich, weil es einfach das ist, was, also wenn Sie einen Ingenieur treffen und der hat die Differentialgleichung, mit der er Probleme hat und der hat die schon gelöst, der wird die so gelöst haben, wie wir das hier machen. Der nimmt nämlich erstmal die, also wenn er kein kommerzielles Programmpaket benutzt, was ihm irgendwo Blackbox-mäßig doch eine bessere Methode implementiert hat, sondern der es selber gemacht hat, dann nimmt er finite Differenzen. Von daher ist das was, das müssen Sie einfach auch kennen und es ist auch tatsächlich das, also wenn Sie mir heute eine partielle Differentialgleichung geben und schon fragen mich, was kommt da raus, das Erste, was ich ausprobieren würde, ist, was kommt mit finiten Differenzen raus, bevor man die schwierigere Theorie drauf wirft, probiert man sich das erstmal anzugucken mit dem naiven Ansatz. Also auch wir sollten hier erstmal den naiven Ansatz verfolgen, dass wir nämlich so eine Differentialgleichung haben und wir ersetzen einfach diese zweiten Ableitungen, die hier stehen, durch finite Differenzen. Für die Problemstellung müssen wir uns noch darauf einigen, in wie viele Dimensionen wir sind und was das denn für ein Gebiet ist. Also wir gucken uns das an für x in Omega, also das Omega soll irgendeine Teilmenge sein aus dem R hoch n. Und wir nehmen an, dass Omega sei offen, also es gäbe erstmal ein echtes Inneres, also in allen Punkten x in Omega sind wir im Inneren von unserem Gebiet. Das heißt, da haben wir wenn die Funktion f und das u auf ganz Omega definiert sind, haben wir keine Probleme damit, was die Ableitungen bedeuten im Sinne von irgendwelchen einseitigen Ableitungen. Wir können uns als allen Richtungen nähern. Was wir außerdem brauchen werden für die Konvergenztheorie und ich glaube davor auch schon manches Mal, ist, dass wir annehmen, dass das Omega beschränkt ist. Also auch das sind durchaus manchmal spannende Fragen, die wir hier aber nicht mehr behandeln. Wenn Sie zum Beispiel an die Geophysik denken, an irgendwelche Erduntersuchungen, dann macht es durchaus Sinn, die Erde als einen Halbraum zu modellieren, wo Sie annehmen würden, Sie können hier auf einer großen Ebene messen und darunter kommt noch ein unendlich dimensionaler halber R3, ein unendlich dimensionaler Halbraum, ein unendlich großer Halbraum unter dieser Ebene. Das nehmen wir nicht an, wir nehmen an, unser Omega ist tatsächlich beschränkt. Und wir nehmen an, dass f sei eine stetige Funktion auf Omega. Und was wir suchen, ist Und das ist immer das Erste, worüber man sich Gedanken machen muss insbesondere bei Differentialgleichungen. Das Erste, worüber Sie sich Gedanken machen müssen, ist, haben Sie überhaupt verstanden, was diese Gleichung bedeutet, in dem Sinne, dass wenn Ihnen jemand etwas gibt, könnten Sie nachprüfen, ob das die Gleichung löst. Und das, was wir hierfür voraussetzen müssten, ist, dass das, was uns jemand gibt, ja zum Beispiel C2 ist. Und nur wenn das C2 ist, können wir diese zweiten Ableitungen hier drin überhaupt ausrechnen. Und also wir könnten uns noch überlegen, nur zweimal differenzierbar, aber nicht stetig differenzierbar zuzulassen. Aber wenn wir das F als stetig voraussetzen, dann ist es natürlich da den Unterschied nicht zu beachten. Also wir nehmen an, wir lassen als Lösung nur C2-Funktionen auf Omega zu. Dann macht es überhaupt Sinn, von dieser Gleichung zu sprechen. Nun, dann haben wir gesehen, dass es Sinn macht oder wahrscheinlich Sinn macht, Randbedingungen noch vorzugeben an diese Gleichung. Das heißt, wir werden zusätzlich zu dieser Gleichung werden wir Randbedingungen fordern. Die einfachste Randbedingung wäre zu sagen, das U soll auf dem Rand irgendetwas erfüllen. Ich lasse hier ein bisschen Abstand und dieses U soll also Stern mit einer Randvorgabe an U auf dem Rand von Omega erfüllen. Und wenn ich also sage, das U soll noch eine Randvorgabe erfüllen, dann will ich wahrscheinlich nicht nur C2 im Innern von Omega haben, denn wenn ich irgendeine Funktion habe, die C2 im Innern ist von Omega, naja, dann ist die auf B-Omega, ist ja noch gar nicht gesagt, was damit ist. Also die könnte ich jetzt zum Beispiel auf D-Omega einfach auf 700.000 setzen und lasse den Rest im Innern gleich, dann ist die eben unstetig. Also dann ist die immer noch C2 im Innern von Omega und ist einfach unstetig auf dem Rand. Und das würden wir physikalisch ja auch nicht für sinnvoll halten. Also wenn wir sagen, wenn wir physikalisch davon sprechen, eine Funktion soll Randwerte haben, dann macht es wahrscheinlich nicht viel Sinn, das über Funktionen zu fordern, die nicht zumindest stetig sind. Also das U soll nicht nur C2 Omega sein, sondern das soll gleichzeitig noch eine stetige Funktion sein über den Rand von Omega hinaus. Also im Innern von Omega ist es sowieso stetig, aber es soll eben auch noch bis auf den Rand eine stetige Funktion sein. Und dann nehmen wir das typischerweise, um uns dann nicht keine Gedanken machen zu müssen, was wir meinen, wenn wir hier sagen, stetig auf komplett Omega, das definieren wir so, das soll eine stetige Funktion geben über in einer Umgebung noch von Omega quer und die Einschränkung von dieser stetigen Funktion soll unser U sein. Also es soll eine stetige Fortsetzung geben von U noch über Omega quer hinaus. Ja, und diese Lösung, und das suggeriert schon, dass es auch noch andere gibt, das sind die sogenannten klassischen Lösungen. Und wir sind schon immer mal wieder darauf gestoßen, also wenn Sie an diese Koeffizienten denken, wenn Sie an das Rohr denken, wenn Sie an irgendeinen Stab mit Wärmeleitung denken, da scheint es auch natürlich zu sein, den Stab aus zwei verschiedenen Materialien zusammenzubringen. Das heißt, es scheint auch natürlich zu sein, Koeffizienten zu haben, die springen und sich nicht nur, also wo das Ganze mit dem Ableitungsbegriff überhaupt gar nicht mehr zusammenpasst. Und es scheint auch sinnvoll zu sein, ja, den Lösungsbegriff irgendwo aufzuweichen und einen anderen Differenzierbarkeitsbegriff einzuführen. Und das werden wir tatsächlich dann nächstes Semester machen. Hier bleiben wir noch bei den klassischen Lösungen. Nun, und wir hatten das ja schon im Eindimensionalen behandelt. Und im Eindimensionalen hatten wir ja eine schöne Theorie dafür, wie wir das Ganze numerisch behandeln könnten. Haben sogar Konvergenz gezeigt. Und der große Trick in unserer numerischen Konvergenz war, also zum einen war der große, also die eine große Idee war diese Unterteilung in Konsistenz und Stabilität. Und dann die erste große Idee war natürlich, wir schreiben uns unsere Ableitung als finite Differenzen. Damit bringen wir unsere unendlich dimensionale Differentialgleichung in eine endlich dimensionale Differenzengleichung. Dann haben wir uns überlegt, wie können wir dafür sorgen, dass die Lösung der approximativen Gleichung gegen die Lösung der wahren Gleichung geht. Das führt uns auf Konsistenz und Stabilität. Konsistenz war einfach nur finite Differenzen gehen für h gegen 0 gegen die wahren Ableitung. Das war einfach. Aber die Stabilität war schwierig. Und bei der Stabilität haben wir ganz entscheidend ausgenutzt solche Monotonie-Ideen. Dass nämlich, wenn wir irgendwas eingesetzt haben in die approximative Gleichung, wenn wir irgendwie mehr als rechte Seite eingesetzt haben, dass dann auch mehr als approximative Lösung rauskam. Das heißt, wir haben ausgenutzt die physikalische Anschauung, dass mehr Feuerzeuge an das Rohr gehalten, mehr Wärmeenergie in dem Rohr machen. Da würden wir annehmen, die wird im Mehrdimensionalen ja auch noch gelten. Also auch da würden wir annehmen, eine größere Quelle sollte dafür sorgen, dass in der stationären Verteilung auch mehr ist. Und tatsächlich haben wir noch ein bisschen mehr ausgenutzt. Das ging vielleicht, und zwar haben wir das in dem Satz über die Stabilität, als wir das dann wirklich bewiesen haben, da haben wir noch ausgenutzt, dass nicht nur ein Mehr an Quellen, ein Mehr an Wärme erzeugt, sondern wir haben auch ausgenutzt, dass überhaupt ja, diese Veränderung Maxima in der Wärme überhaupt nur durch Quellen hätten ausgelöst werden können. Wir hatten nämlich diese spezielle Funktion, die Sie auf dem Übungsblatt ausgerechnet hatten, die hatten wir analysiert und haben uns überlegt, dass einfach nur deswegen, weil die Differentialgleichung genügt, kann die kein inneres Maximum besitzen. Und hatten das anschaulich dadurch interpretiert, dass wenn wir eine Nullwärmequelle hatten, also wenn wir hier keine Wärmequellen reinpacken würden, sowas wie ein F gleich Null oder nur Wärme rausziehen würden, dann gibt es keinen Grund, warum in der stationären Verteilung, da muss alles schön ausgeglichen sein. Das heißt, da kann diese stationäre Verteilung, die kann nicht irgendwie einen Peak haben. Es kann nicht sein, dass ich in meinem Stab irgendwie eine Wärme habe, die ist irgendwie schön Null und dann geht die auf einmal hoch und dann geht wieder runter und ist wieder irgendwie Null und das Ganze ist entstanden als stationäre Verteilung aus irgendwas. Dann würden Sie sagen, naja, da wo der Peak ist, muss ein Feuerzeug drunter gewesen sein, sonst könnte da ja kein Peak sein. Und das gilt im Mehrdimensionalen auch noch. Und das ist tatsächlich ein unglaublich nützliches Hilfsmittel und wahrscheinlich das Hilfsmittel in der klassischen Theorie von diesen elliptischen Differentialgleichungen. Das ist das sogenannte Maximumsprinzip. Also Satz 2.2. Ich möchte Sie heute zumindest noch anschreiben und ein bisschen interpretieren. Angenommen, unser F, was wir anlegen, F in C2, sei eine stetige Funktion und die sei immer punktweise gemeint nicht positiv. Unser F sind die Feuerzeuge, die wir dran halten. Entsprechend können wir natürlich statt den Feuerzeugen auch irgendwie Wärmeenergie rausziehen. Das wird einem negativen F entsprechen, aber angenommen, wir haben hier keine Wärme zugegeben als Quellterm. Also das sei eine punktweise nicht positive Funktion. Und angenommen, wir hätten eine Lösung der Wärmeleitungsgleichung, also der stationären Wärmegleichung, U in C2 Omega und C Omega quer, das erfülle unsere partielle Differentialgleichung hier minus Laplace U von x gleich f von x kleiner gleich 0 für alle x in Omega. Das ist eine wohldefinierte Geschichte für alle x in Omega. Das U ist C2, das heißt minus Laplace U kann man ausrechnen für jedes x, dann gucken, ist das gleich dem f von x. Und wenn das der Fall ist, wenn man so eine Gleichung hier erfüllt mit einer rechten Seite, die kleiner gleich 0 ist, dann ist schon gesichert, dass das U, ja, ein bisschen anschaulich gesprochen, nicht irgendwo einen Peak im Innern hat. Also wir haben keine Feuerzeuge dran gehalten, dann haben wir auch keinen Peak im Innern. Ordentlich formuliert, dann nimmt U, das kann trotzdem ein Maximum haben, aber U nimmt sein Maximum auf dem Rand d Omega an. Also anschaulich gesehen, wir haben keinen Peak im Innern. Ganz rigoros formuliert, was heißt das mathematisch, wenn wir sagen, dann nimmt U sein Maximum auf dem Rand d Omega an. Nun, unser U kann natürlich mehrere Maxima haben. Und dieser Satz sagt, ein Maxima liegt auf dem Rand. Das sagt nicht, dass kein, also dieser Satz sagt nicht kein Maxima im Innern, der sagt nur ein Maxima auf dem Rand. Und da die Maxima alle die gleiche Höhe haben, heißt das, also es könnte auch welche im Innern geben. Also nochmal ordentlich formuliert, das heißt mindestens ein, und Maximum heißt, wenn Sie Optimierung zum Beispiel bei mir nächstes Semester hören, dann ist auch immer noch die Frage, meinen wir mit Maximum ein lokales oder ein globales? Wir meinen hier in dem Satz erstmal das globale Maximum. Mindestens ein globales Maximum von U liegt auf d Omega. Ja, wir hatten das für den Stab schon interpretiert. Stellen Sie sich vor, Sie haben den Stab, mit den Dirichlet-Bedingungen links auf 0 gehalten, rechts auf 1 gehalten und Sie haben Ihre Gleichung minus Laplace U gleich F und das F wäre 0, Sie legen keine Quellen an, minus Laplace wäre einfach die zweite Ableitung nach der einen Variablen, die es gibt, also das würde bedeuten zweite Ableitung U gleich 0, also stationäre Wärmeverteilung für den Stab ohne angelegte Quellen ist ja, links und rechts also die Dirichlet-Randbedingung, dazwischen entsprechend eine Gerade. Und was würden Sie erwarten, was könnte passieren, wenn Sie jetzt eine Wärmequelle anlegen? Legen wir jetzt also hier irgendwie so ein positives F als Wärmequelle an. Dann sähe die stationäre Wärmeverteilung vielleicht so aus. Und bei dem Feuerzeug ist es immer ein bisschen heißer. Aber wir nehmen an, dass wir immer noch was Stationäres haben. Also es ist ein bisschen heißer, aber das fließt dann immer, also mit der Zeit fließt das immer links und rechts raus. Aber eben diese stationäre Verteilung, wenn Sie die Wärmekamera eine Stunde später draufrichten, haben das Feuerzeug die ganze Zeit dran gehalten, ist immer noch an einer Stelle heißer als an den anderen Stellen. Denken Sie an das Haus, was quasi permanent beheizt wird, dass Sie sich im Winter angucken, dann sehen Sie in der Fassade, dass es da irgendwie schön warm ist. Ja, entsprechend, wenn Sie mit dem F Wärme entziehen würden, würden Sie annehmen, dass es vielleicht nach unten geht. Was Sie nicht annehmen würden, ist, dass Sie mit dem F Wärme entziehen und die Wärmeverteilung trotzdem so aussieht. Denn wenn Sie sehen, wenn Sie die Wärmebildkamera auf das Haus richten und Sie sehen, da ist es irgendwo furchtbar warm in dem Haus, dann würden Sie annehmen, da heizt jemand. Sie würden nicht annehmen, dass dieses Haus seit einem Jahrzehnt unbeheizt dasteht und Sie würden auch nicht annehmen, dass da jemand den Kühlschrank geöffnet hat. Wir wissen alle, dass das nicht funktioniert, aber für den Moment einen Beutel mit Eiswürfel reingestellt hat. Eine Klimaanlage, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Also Sie würden nicht annehmen, dass da gerade jemand seine Klimaanlage betreibt und Sie deswegen irgendwo einen Peak in der Wärmeverteilung sehen. Eine Klimaanlage kann dafür sorgen, dass in der stationären Wärmeverteilung es irgendwo kälter ist als auf dem Rest. Aber es kann nicht dafür sorgen, dass es an irgendeiner anderen Stelle heißer ist als an dem Rest. Und genau das sagt dieser Satz. Ja, mit dieser kleinen Einschränkung, es kann ein Maximum geben, wenn auf dem Rand auch eins liegt. Und das liegt einfach daran, stellen Sie sich den Fall vor, dass Sie hier beide Dirichlet-Bedingungen auf einer Höhe haben, dann haben Sie natürlich im Innern ein globales Maximum. Aber Sie haben eben auch eins auf dem Rand. Ja, lassen Sie mich, was haben wir denn, 2 Minuten noch, kann ich Ihnen zumindest kurz anschaulich noch erklären, warum das so natürlich ist. Als wir das gebraucht haben, im eindimensionalen Fall, war das so ein Einzeiler-Beweis, wir hatten irgendwie die Funktion, hatten uns überlegt, wenn die irgendwo ein lokales Maximum hätte, dann würde das ja bedeuten, erste Ableitung gleich 0 und zweite Ableitung rechts gekrümmt, also kleiner gleich 0, die erste Ableitung müsste am Fallen sein, also zweite Ableitung kleiner gleich 0, wie Sie in der Analysis rigoros mit der Taylor-Reihe bewiesen haben, und daraus hatten wir direkt geschlossen, das passt irgendwie mit der Differentialgleichung nicht zusammen. So ähnlich ist das hier, wenn Sie sich für einen Moment vorstellen, dass Ihr F echt kleiner wäre als 0, also überall die Klimaanlage läuft. Angenommen, Ihr U hätte ein Maximum, dann müsste in jedem Maximum, und dieses Maximum läge im Innern, dann müsste jedes Maximum, müsste zweite Ableitung kleiner gleich 0 haben in jeder Koordinatenrichtung. Denn in jeder Koordinatenrichtung sind Sie dann eben auch ein eindimensionales Maximum. In den Maxima haben Sie immer zweite Ableitung kleiner gleich 0. Hier wird das entsprechend aufaddiert. Wenn alle zweiten Ableitungen kleiner gleich 0 sind, ist das, was hier steht, minus Laplace U, muss also insgesamt größer gleich 0 sein. Das heißt, ein inneres Maximum würde schon mal gerade noch zu dem Fall f von x gleich 0 packen. Und mit etwas genauerem Hinsehen werden wir den Fall auch noch mit behandeln. Das machen wir dann aber morgen erst, dass wir tatsächlich dieses innere Maximum zwar nicht ausschließen können, aber dafür sorgen können, dass es auf jeden Fall aus dem Rand auch ein Maximum geben muss. Ja, damit danke ich Ihnen fürs Zuhören. Wir sehen uns morgen wieder.